gezierter Diener oder reiner Gottgeweihter. Ebenso ist auch ein Meister, der seinem Diener Segnung gewährt, um Prestige und Position beizubehalten, kein reiner Meister. Erläuterung. Wie in der Bhagavad Gita gesagt wird, geben sich diejenigen, deren Geist durch materielle Wünsche verzerrt ist, den Halbgöttern hin. Ein Halbgott kann unmöglich ein Meister werden, da die höchste Persönlichkeit Gottes der wahre Meister ist, weil die Halbgötter ihre mit Prestige verbundene Position beibehalten wollen, erteilen sie ihren Verehrern alle Segnungen, die diese sich wünschen. Einmal geschah es beispielsweise, dass sich ein Asura von Shiva eine Segnung geben ließ, die es dem Asura ermöglichte, jemanden zu töten, indem er ihm einfach seine Hand an den Kopf legte. Das sind die Segnungen, die man von den Halbgöttern bekommen kann. Wenn man jedoch die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt, wird der Herr niemals solche höllische Segnungen gewähren. Im Gegenteil, im Srimad Bhagavatam heißt es, dass der Herr aufgrund seines unendlichen Mitleids mit dem Gottgeweihten, denen, die seine Diener werden wollen, aber gleichzeitig noch zu materialistisch sind, sämtlichen materiellen Reichtümern wegnimmt und sie so zwingt, reine Geweihte des Herrn zu sein. Yasyaham Manugrinami Harishitatanam Shanai. Prahlad Maharaj unterscheidet zwischen dem reinen Gottgeweihten und dem reinen Meister. Der Herr ist der reine Meister, der höchste Meister, während ein Gottgeweihter, der keinerlei materielle Motive hat, der reine Diener ist. Wer aus materialistischen Beweggründen handelt, kann kein Diener werden. Und wer seinem Diener unnötigerweise Segnung gewährt, um seine eigene prestigereiche Position beizubehalten, ist kein echter Meister. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyadi Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Unityananda Advaita Gadadha Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopal, kannst du bitte nochmal, es tut mir also aufrichtig leid, dass ich deine Muskulatur schon das zweite Mal beanspruche, nach oben gehen und den sechsten Kanto, zweites Kapitel, Text 34 bringen. Ein Diener, wir hören heute Ashashano Navai Britya Swaminya Shisha Atmana Naswami Brityata Swamyam Ichangyo Rati Chashisha. Ein Diener, der sich von seinem Meister materielle Vorteile wünscht, ist gewiss kein qualifizierter Diener oder reiner Gottgeweihter. Ebenso ist auch ein Meister, der seinem Diener Segnung gewährt, um Prestige und Position beizubehalten, kein reiner Meister. Der Pfad des Krishna-Bewusstseins wird dann begangen, wenn der Mensch sich begreift als an einem Scheideweg stehend. Solange jemand nicht versteht, dass er in der menschlichen Existenz an einem Scheideweg angekommen ist, hat sein menschliches Dasein noch nicht begonnen, weil er sich nicht der einzigartigen Möglichkeit seines Menschseins bewusst ist. In den Upanishaden wird dieser Scheideweg durch zwei Phrasen ausgedrückt. Die erste ist Oh. Children of Immortality, oh Kinder der Ewigkeit, die ihr einmal im Königreich Gottes gewesen seid. Hört nun. So, die zweite Phrase ist, der Mensch ist ein Wesen, was nur einen halben Atemzug hat. Was das bedeutet ist, dass man in einem, dass einem nicht einmal ein ganzer Atemzug gehört. Mittendrin in der Hälfte des Atemzuges muss man gehen und alles hier verlassen. Heute Nacht hatte ich wieder einen dieser schlimmen Träume, wo ich meine eigene Sterblichkeit sah, nämlich die Vergänglichkeit, dem ein sehr, sehr lieber Freund von mir, wir waren um ihn herum und chanteten den heiligen Namen, als er in glorreicher Weise im Darm den Körper aufgab. Es war ein. Ich glaube, wir müssen erkennen, wir sind umgeben vom Atem des Todes in unserer menschlichen Existenz. So, wir sind also an einem Scheideweg angelangt. Wir sind ewige Seelen, die jedoch in sterblichen Körpern ist. Was machen wir jetzt? Der Scheideweg, der Weg, der in die Sterblichkeit geht, ist der Pfad der Sinnenbefriedigung. Und der Weg, der in die Ewigkeit führt, ist der Pfad der Hingabe zu Krishna. O Mensch, welchen Weg gehst du jetzt? Das ist die Frage. Wenn man aufhört, sich diese Frage täglich zu stellen, bekommt man keine Antworten mehr. Wenn wir nicht täglich uns entscheiden für den Weg der Hingabe, werden wir uns mit Sicherheit für den Weg der Sinnenbefriedigung entscheiden. Denn der Geschmack der Sünde ist noch immer in unserem Munde. Wir haben so viele sinnvolle Tätigkeiten ausgeführt, bevor wir zum Krishna-Bewusstsein kommen, dass durchaus die Möglichkeit besteht, wieder zurückzufallen, statt vier Prinzipien einzuhalten. Das ist eine sich rasch verbreitende Mode im Augenblick unter sowieso ein Thema, was sind, werden drei propagiert und so weiter. Nun, spirituelles Leben zu praktizieren, heißt auch, oder diesen Scheideweg zu machen und den Weg zur Ewigkeit zu wählen, heißt auch Fassaden fallen zu lassen. Wir finden im sechsten Kanto den Vorgang der Reue angegeben. Reue als ein wichtiger Startpunkt für Veränderung. Ajamil, wie ihr wisst, hatte sich war schwer zu Fall gekommen. Er hatte seine tugendhafte Frau aufgegeben zugunsten einer lasterhaften Prostituierten, in deren Leib er viele Kinder zeugte, und wurde ein Raubmörder, um sie zu erhalten. Dann hatte er dieses Fast-Tod-Erlebnis, wo ihm im Augenblick seines physischen Sterbens die Yamadutas und Vishnu-Dutas erschienen. Die Vishnu-Dutas wiesen die Yamadutas zurück und er, Ajamil, bekam eine zweite Chance. Und in dieser Bewusstsein hat er den berühmten Text gesprochen, Quachaham Kitava Papo. Ich bin ein schamloser Betrüger. Er hat Reue geübt. Hm? In der Tat bin ich die Sünde in Person. Was ist meine Position im Vergleich zum allglückverheißenden Chanten des heiligen Namens Srinarayans? Prabhupada sagt, Diejenigen, die sich der Verbreitung des heiligen Namens Narayanas, Krishnas, durch die Bewegung für Krishna-Bewusstsein widmen, sollten stets bedenken, in welcher Lage wir uns befanden, bevor wir kamen und wie es jetzt ist. Wir führten ein abscheuliches Leben als Fleischesser, Trunkenbolde und Schürzenjäger, die aller Arten sündiger Handlungen begingen. Doch nun ist uns die Gelegenheit gegeben worden, den Hare Krishna Mantra zu chanten. Deshalb sollten wir diese Gelegenheit stets zu schätzen wissen. Wir müssen uns über den Unterschied zwischen unserem früheren und unserem jetzigen Zustand bewusst sein und immer darauf bedacht sein, nicht von dieser erhabenen Stufe des Lebens zu fallen. Jeder von uns sollte diese Entschlossenheit besitzen. Wir sind durch die Barmherzigkeit Krishnas und des spirituellen Meisters auf eine hohe Stufe erhoben worden. Und wenn wir uns daran erinnern, dass dies eine großartige Gelegenheit ist, und zu Krishna beten, dass wir nicht erneut zu Fall kommen mögen, wird unser Leben erfolgreich sein. Seht, Reue über unseren gefallenen Zustand ist der Prozess, der absolut wichtig ist, um die Restspuren der Sünde, die noch in unserem Geschmacksnerven verankert sind, zu beseitigen. Ohne diese Reue, dass wir tatsächlich ein sündvolles Leben geführt haben, was keine Verbindung mit der materiellen, mit der menschlichen Möglichkeiten hat, werden wir immer wieder zurückfallen in diese sündvollen Angewohnheiten. Besonders in einer Atmosphäre des Kali-Yugas, die so sehr geschwängert ist von Sünde. Wir werden entweder in Taten oder in Gedanken in materiellen Tätigkeiten verstrickt sein. Da gibt es keine andere Wahl. Maya ist zu stark. Ohne deswegen dieses Gefühl der Reue zu entwickeln, sind wir hoffnungslos ausgesetzt. Als Jagai und Madai von Lord Chaitanya angenommen wurde, sagte Lord Chaitanya: Ich verzeihe euch eure Sünden, aber ihr dürft sie von fortan nicht wieder tun. Die einzige Möglichkeit, Dinge nicht wieder zu tun oder sich nicht wieder zu verstricken, ist, wenn man es ernsthaft bereut. Gott hilft nicht den Sündigen, sondern den Reuigen. Das ist, was wir hiervon lernen können. In dem Gopinath-Gebeten von Srila Bhaktivinoda Thakur, welchen wir in unserem Vaishnava-Songbuch finden, wird sehr nice die Haltung eines Bereuenden ausgedrückt. O Gopinath, you are my only hope. Du bist meine einzige Hoffnung. Und deswegen habe ich Zuflucht bei deinen Lotusfüßen gesucht. Ich bin jetzt dein ewiger Diener. O Gopinath, wie wirst du mich reinigen? Ich weiß nicht, was Hingabe ist. Und mein materialistischer Geist ist immer noch absorbiert in materialistischen Tätigkeiten. Ich bin gefallen in diesem dunklen, weltlichen Dasein. O Gopinath, dieser Sünder, der weint und weint, bittet um einen ewigen Platz bei deinen göttlichen Füßen. Bitte gib mir deine Barmherzigkeit. Ich bin so sündvoll, obgleich alle Dämonen deine Lotusfüße erreicht haben, ist Bhaktivinoda noch immer im weltlichen Dasein. O Gopinath, bitte entferne diese Quälerei des materiellen Daseins. Ich kann nicht länger mehr die Schmerzen der Unwissenheit und der sich wiederholenden Geburten und Tode ertragen. O Gopinath, ich bin ein Diener der Lust. Weltliche Wünsche kommen in meinem Herzen, einer nach dem anderen. Und die Schlinge der materialistischen Tätigkeiten fängt an, sich zu um meinen Hals zu schnüren. O Gopinath, ich bin dein Devotee. Aber weil ich dich aufgegeben habe und meinen wirklichen Schatz vergessen habe, habe ich diese weltliche Welt verehrt. Gopinath, du bist die weiseste Person. Bitte such du nach einem Pfad, der diesem Dummkopf Glück bringen wird. Und bitte betrachte mich als ein Diener und nicht als einen Außenstehenden. O Gopinath, du bist Rishikesh, der Herr der Sinne. Wo du mich jetzt in dieser hilflosen Situation siehst, bitte kontrolliere du diese meine Sinne und befreie mich von dem dunklen weltlichen Dasein. O Gopinath, ich habe mir meine Niederlage eingestanden. All meine verschiedenen Bemühungen waren nutzlos. Nun bist du meine einzige Hoffnung. Dieses Eingestehen seiner eigenen Schwäche oder dieses Erkennen bildet die Grundvoraussetzung für spirituelles Leben. Nicht aus der eigenen Kraft ist es möglich, die Pfad des Krishna-Bewusstseins zu gehen. Ist nur durch die Barmherzigkeit des Herrn möglich. Wenn wir uns aber in unserem hingebungsvollen Dienst auf einer Stufe begnügen, ja, der Rest der Welt tut es ja auch, oder ein gewisser Teil der Bewegung tut es auch, so werden wir niemals in der Lage sein, ernsthaft den Pfad des spirituellen Lebens zu begehen. Wir werden Zuflucht suchen bei Psychologie und Halbherzigkeit, um unseren gefallenen Zustand zu rechtfertigen, aber nicht ernsthaft das Seil der Barmherzigkeit ergreifen, was uns aus dem dunklen Brunnen unserer Schwäche herausführen kann. Nun, viele Menschen denken, sich seine Schwäche einzugestehen, ist etwas, was einen in irgendeiner Weise schadet, wodurch man an Stabilität und Enthusiasmus und so weiter verliert. Nicht? Die weltliche Psychologie ist seit Äonen damit beschäftigt, sich ein gutes Bild aufzubauen. Sigmund Freud hat einmal in einem vielbeachteten Vortrag in Amerika, in dem er seine Psychotherapie vorstellte, die noch immer die Grundlage von allen westlicher Psychotherapie bildet, ein Bild gegeben, mit dem er zeigen wollte, wie aus dem Unterbewusstsein verschiedene Impulse hervorgehen und in das Oberbewusstsein hineinkommen. Und er hat von der Philosophie der angelehnten Tür gesprochen. Ich weiß es nicht, ob ihr alle Freudianer sattelfest seid bei Freud. Ich habe den Fehler gemacht, hier mal von der Sammelbibliothek im weltlichen Leben durchzulesen. Ich kann ja ein bisschen das in Krishnas Dienst jetzt stellen. Also in dem Vortrag sagte er so: Liebe Herren, ich sitze jetzt hier in diesem Vortrag. Sie hören mir zu. Stellen wir uns vor, auf dem Flur sind Störenfriede, die ebenfalls in den Vortrag hineinkommen wollen, aber das unterbrechen wollen. Wenn jetzt einige von Ihnen diesen Vortrag beschützen wollten, würden Sie vielleicht aus Unwissenheit diese Tür verrammeln mit Stühlen. Bald würden die Störenfriede noch mehr Einlass begehren. Jana Sindhu, ist jetzt wichtig. Bald würden die Störenfrieden noch mehr Einlass begehren. Sie würden sich vor der Tür aufbäumen. Sie müssten also noch mehr Stühle und Tische hinbringen. Die Stärkeren von ihnen werden arg herausgefordert sein, meine Herren und Damen oder Damen und Herren. Ich machte manchmal diese Sachen, um die zu... Anyways, ich will jetzt nicht. Schließlich würden sie doch in den Raum reinkommen und eine gewaltige Szenerie machen. Deswegen empfehle ich lieber, die Tür angelehnt zu lassen. So, genauso ist es mit unserem Unterbewusstsein. Aus dem Unterbewusstsein kommen ständig Wünsche, meine Damen und Herren. Nein, wenn man die Tür mit Gewalt zubricht, was das Ich-Bewusstsein macht, das Wachbewusstsein, dann wird eines Tages die traurige Überraschung kommen, dass die ganzen Trunkenbolde da sie trotzdem reinbrechen und das Malheur wird groß sein. Deswegen die Tür angelehnt lassen. Lassen Sie zu, was aus dem Unterbewusstsein kommt. Versuchen Sie es nicht zu... Versuchen Sie die zivilisierte Blockade abzubrechen, die doch nicht funktioniert. Und so weiter. Das haben natürlich diesen Teil, der ist ganz besonders in der modernen Geschichte sehr betont worden. Nicht? Kick off the jams. Da gibt es ein Lied von dem MC5. Also die Scham, der Bruch, die Blockade der Scham muss ausgelöscht werden. Das ist eine Philosophie, die sehr, sehr prominent heute ist und den Boden allen Denkens ausbildet, alles modernen, aufgeschlossenen Denkens bildet. Zum Krishna-Bewusstsein verstehen wir von dieser Problematik. Wir verstehen jedoch von der Kraft der Reue, dem Feuer der Reue, was die Trunkenbolde beseitigen kann, was die Restspuren der materiellen Wünsche beseitigen kann. Das Feuer der Bhakti, so heißt es so schön, Hingabe, kann den feinstofflichen Körper verzehren, genauso wie ein Feuer einen Baumstamm verzehrt, was man hineingibt. So kann auch Bhakti die sinnvollen Neigungen, die im feinstofflichen Körper drin sind, verzehren. Aber wenn man nicht bereut, was man macht, sondern Arrangierungen schaffen will in seinem spirituellen Leben, also wenn man sich seine Fehler nicht eingestehen kann, dann ist es sehr, sehr schwierig, Fortschritte zu machen. Eine Krishna-Gemeinschaft, die nicht in der Zerknirschung des Herzens den Hare Krishna Chorus anstimmt, verbrennt in Asche. Und denkt ihr, was ist denn jetzt los? Jetzt wird aber doch ein bisschen zu christlich. Sorry, wenn man schreibt, mich hat eben kurz der Hafer gestochen. Stimmt tatsächlich. Hildegard von Bingen hat gesagt, eine Mönchsgemeinschaft, die nicht in der Zerknirschung des Herzens den Chor anstimmt, zerbricht oder zergeht in Asche. Spaß wird sein. Aber wir können daraus eine Sache lernen. Wir müssen bereuen, was wir was unsere Schwächen, wie in diesem Gopinath-Lied. Und dies kann geschehen, wir brauchen jetzt nicht zu sehr in das Mittelalter zu gehen, durch ein sehr schönes Gebet, was ich euch heute gerne vortragen möchte. Nein, da bin ich noch nicht angelangt. Das wird zum Schluss kommen. Das ist die Überraschung. So, diese Buße oder auch Reue wird auch im zweiten Kanto des Srimad Bhagavatams sehr schön zum Ausdruck gegeben. Und zwar in diesen bemerkenswerten Versen, die eine Gottesverwirklichung beschreiben. Die These, die ich heute sage, ist, dass Reue, das Feuer der Reue, die Restspuren der Sünde vertreibt. Und ohne frei zu sein von den Neigungen, die materielle Welt zu genießen, kann man nicht Fortschritt machen im spirituellen Leben. Das habt ihr inzwischen mitgekriegt. Und das ist die Grundthese der Vorlesung. Jetzt möchte ich kurz diese These belegen aus dem Texten der Schriften. Und zwar, ihr alle könnt euch gut daran erinnern, als Lord Brahma sich in der Dunkelheit erkannte, hat er sich an den Herrn gefragt, was soll das alles, was ist das alles? Und er bekam eine Antwort: Tapa, Entsagung musst du machen. Und er tat diese Entsagung, Buße, und am Ende erschien ihm dann Krishna und schüttelte ihm die Hände. Das einzige Mal, wo ich in den Schriften gehört habe, dass Gott die Hand schüttelt. Also es klingt so nordeuropäisch. Ne? So, Krishna sagte zu ihm: Weißt du, die höchste Vollkommenheit oder die Perfektion der Genialität, sagte er eigentlich, ist die persönliche Wahrnehmung meiner Reiche. Und das ist möglich gewesen, weil du, meines Königreiches, das ist möglich gewesen, weil du dir Bußen auferlegt hast, entsprechend meiner Anweisung. Die höchste Vollkommenheit, schreibt Prabhupada hier, ist es, den Herrn durch Wahrnehmung zu erkennen, durch die Gnade des Herrn. Dies kann erreicht werden von jedem, der willens ist, hingebungsvolles Dienen zum Herrn, wie es in den offenbarten Schriften empfohlen wird, auszuüben. In der Bhagavad Gita sagt die Persönlichkeit Gottes, was ist jetzt hingebungsvolles Dienen, dass jemand, der sich immer an ihn erinnert, immer sein Devotee ist, ihm immer allein seine Verehrung gibt und sich immer vor ihm verneigt, mit Sicherheit zurück nach Hause, zurück zu Gott geht. Ohne Zweifel. Solch einem Devotee, der alle anderen Beschäftigungen aufgibt und sich völlig dem Herrn hingibt, dem gibt der Herr allen Schutz. Dies sind die Geheimnisse, wie man die Vollkommenheit erreichen möchte. Wenn ihr also wissen möchtet, was das Geheimnis ist im Krishna-Bewusstsein, 2. Kanto, 9. Kapitel, Text 22. Kann man sich gut merken. 2 und 2 mal 4 ist fast 9, also 9. Und 22 ist klar, da ist die 2 ein zweites Mal. Also 2, 9, 22. Dies sind die Geheimnisse, wie man die höchste Vollkommenheit erlangt. So. Und es geht sehr, sehr nice. Also diese Texte sind sehr nice. O sündloser Brahma, wisse von mir. Ich war es, der dir die Anweisung gab, Buße zu tun. Solch eine Buße ist mein Herz und meine Seele. Und deswegen sind Buße und ich nicht verschieden voneinander. Ich kreiere diesen Kosmos durch solche Buße. Ich erhalte sie durch die gleiche Energie. Und ich ziehe sie zurück durch diese gleiche Energie. Deswegen ist die Kraft, Potential Power, Buße allein. Ich möchte euch, es ist jetzt zu schwierig für mich, das alles zusammenzuraffen, weil diese Purports sind so, so nice. Als ich sie das erste Mal las, erbleichte ich, und beim zweiten Mal da war ich, das war ganz am Anfang meines Hingebungswochendienstes, dann am zweiten Mal war ich sehr, sehr beglückt. Diese Buße, Penance im Englischen, muss von einem ernsthaften Devotee, der den Schlüssel ins Königreich Gottes kommen will, eingetan wird. Wer bereut, wird also bestimmte Dinge nicht wieder tun. Zum Abschluss möchte ich euch ein Gebet, was in unserer Tradition angeboten wird, vorlesen. Ein Gebet, was man vom Schlafengehen betet. Kayena vacha manasendriyelva buddhne. Kayena vacha, jetzt mal richtig. Kayena vacha manasendriyelva buddhyat manamanushitas vavavad. Karomi yat yat sakalang parasmai narayanayeti samapayami. Was immer ich mit meinem Körper getan habe, gesagt habe mit meinen Worten, gedacht habe mit meinem Geist, wahrgenommen habe mit meinen Sinnen oder verstanden mit meiner Intelligenz, bringe ich dir da, dem höchsten Herrn, Narayan. Unser Krishna Chaitanya Prabhu sagt weiter, wie diese Vaishnava-Praxis geht. Man sollte den Entschluss fassen, alle Fehler, die man an dem Tag gemacht hat, zu korrigieren, über die Form des Herrn meditieren und seinen Namen chanten. Ganz besonders die Namen Madhava und Padmanabha. Das sind die vorherrschenden Detis des Abends und des zweiten und dritten Teils der Nacht. Das ist der Teil, wenn die lustvollen Neigungen ordentlich durchrauschen. Madhava und Padmanabha. Und man sollte auch über die Form der Detis meditieren, die du regelmäßig verehrst, wie zum Beispiel Sisi Gornitai sollte man zum Schlafen gehen. Lotusfüße rühren. Radha Madan Mohan ist bei den deutschen Devotees, die Devotees. Das ist auf Seite 178 von dem Pancharatra Pradipa. Der Ergänzungsschrift zu dem eigentlichen Werk. Das ist in zwei Bänden rausgekommen. Nur Supplement. Hier steht Supplement to Volume 1. Ergänzung zu dem ersten Volumen. Nicht? So. Man kann so sein Leben langsam läutern, indem man zurückgeht in einer, oh, was habe ich gemacht? Oh, dem habe ich gesagt, du Vielfraß. Oh, zu dem habe ich gesagt, Dickerchen. Nicht, so soll man im Geist zurückgehen. Sagen, oh, das war jetzt nicht so gut, das korrigiere ich mal schnell. Und dann, wenn man drüber nachdenkt, was immer ich mit meinen Worten gesagt habe, mit dem Geist getan habe, wird man auf die Idee kommen, eigentlich war es nicht so viel. Mit den Worten habe ich ein bisschen gepredigt, aber so viel unwichtige Dinge eigentlich besprochen. Mit den Gedanken habe ich mal gedacht, als ich mich vorlesen musste, auf die Vorlesung habe ich ein bisschen an Philosophie gedacht. Bei der Vorlesung habe ich nur an Präsentation gedacht und nicht an Philosophie. Und so kann man mit meinem Körper, naja, ja, der Körper war wohl noch am meisten aktiv während des Tages. Ja, er leistet die meisten Pluspunkte. Und so, mit den Sinnen, was habe ich da wahrgenommen? Ja, ich habe Darshan gehabt. Den Brauch der Züricher Devoti folgen für genau 2 Minuten. Ja. Ich bekritisiere das, das klingt jetzt fast vergehen. Ich meine, ich finde das sehr, sehr nice. Alle Züricher Devotis kommen einmal morgens vor die Gornitai, die unsere Gäste können es heute sehen und werden beten. Das ist, der Brauch ist sehr, sehr nice. hat Rohini Sutta Prabhu auch in Berlin eingeführt, und als das dann kam, ging unser Marathon in höchste Höhen rein. Krishna wartet, dass wir kommen und zu ihm beten. Das ist sehr wichtig. So was, sehen wir, wir tun es, mein Punkt ist, es kann mehr werden. Nicht? Und wenn man so betet vorm Schlafengehen, hat man morgens so das Programm im Bewusstsein. Okay, wo ist die Chance, was Spirituelles zu sehen, was Krishna-Bewusstes zu sprechen, was Krishna-Bewusstes zu hören, was Krishna-Bewusstes zu intelligenzisieren. Nicht? Das ist der Prozess. Seite 178 im Supplement oder den neuen Sharanagati Newsletter bestellen, da ist es auch drin. Das ist ein dezenter Werbeblock. Gut, Hare Krishnas. Prabhus, ich hoffe, euch nicht zu sehr schockiert zu haben. Es sei mir mein jugendlicher Übermut vergeben. Er war vorher viel schlimmer, vor 10 Jahren. Jetzt ist es schon ein bisschen gedämpft. Und wenn ihr noch ein paar Jahre wartet, wird es ganz weg sein. Es tut mir leid mit meinem Zerknirschung des Herzens. Das kann man tun. Muss halt das reinigen. Fang an, das zu bereuen, meinen jugendlichen Übermut. Chance gegeben, gebt mir eine Chance. Ich kann es einfach nicht lassen. Gut, aber der Punkt ist völlig wahr. Also, gibt es Fragen zu dem Thema? Priya Krishna. Willst du vielleicht eher noch nachdenken und dann fragen? Du hast schon nachgedacht. Gut. Nachzuvollziehen, nicht? Ja. Also ich muss zunächst einmal über meine angelehnte Tür noch sagen. Freud empfiehlt den Vorgang der angelehnten Tür. Das bedeutet für ihn, die reinzulassen. Für einen Devotee, der lehnt die Tür auch an. Das heißt, wenn der sich nicht bewusst wird über seine Neigungen und so weiter. Aber wenn die reinkommen, lässt er sie durch das kühlende Feuer der Reue gehen, diese Neigung, sodass sie sich umwandeln, transformieren. Narottam Das Thakur beschreibt das. Er sagt, Lust, volle Neigung, die lenkt er auf das Hören über Krishna. Er ist total begierig, ich muss mehr hören über Krishna. Hass, das lenkt er auf die Person, die Dämonen sind. Das ist ein Gefühl, was da ist. Er hasst also nicht die Devotees, sondern die Demons. Und zwar ihr Verhalten, nicht jetzt die Person, dass er nicht mehr zu ihr kommt. Was ist da noch? Lust, Gier. Das Einzige, was man nicht purifizieren kann, ist Neid. Das wird nicht behandelt. Neid ist dieser Punkt, der uns von Krishna dazu gebracht hat, uns von Krishna abzuwenden. Und das ist heavy, das kannst du nicht umtransformieren. Das muss man aufgeben. So, wir lassen diese Neigung durch die Tür durch, beschäftigen sie dann aber im Krishna-Bewusstsein. Nicht wie Freud, dass wir sie ausleben lassen. Sehr wichtig. Also ich danke dir sehr, dass du zu diesem Punkt noch gemacht hast, denn das habe ich nicht klar ausgedrückt. Es funktioniert. Der Text aus dem dritten Kanto, ihr mögt euch erinnern, Kapila Devs Text, das Feuer der Bhakti, nicht? Bhakti heißt hingebungsvoller Dienst, das Dingens den feinstofflichen Körper mit seiner Neigung transformiert. Keiner kann sagen, das funktioniert nicht. Denn jeder, der hier sitzt, ist bereits transformiert. Es kommt es darauf an, das Feuer der Bhakti vielleicht noch zu ihnen Krisen zu vermehren. So, wie kann man jetzt das Gefühl der Reue empfinden? Das ist der eigentliche Teil deiner Frage. Regret ist es in Englisch. Seht mal, wenn ihr Bhaktivinoda Thakur, wir lesen meistens so, wir lassen uns helfen von den Acharyas. Wenn du zum Beispiel dieses Gopinath-Gebet liest, als ich das erste Mal das las, habe ich gedacht, was? Bhaktivinoda Thakur schreibt, er ist der Größte der Sünder, was bin ich denn? Also, das war jetzt nur so ein Trick von ihm, so ein literarischer Trick, dass ich auf die Spur komme. Also mit dem Trick lasse ich mich nicht zum Krishna-Bewusstsein führen. Das war meine erste Reaktion, als ich das las. Ich hatte große Schwierigkeiten mit diesem Gebet, ehrlich gesagt, das erste Mal. Weil ich dachte, Bhaktivinoda Thakur schreibt es nicht authentisch. Er schreibt es nicht aus seinem Herzen, er empfindet nicht so. Er schreibt das für andere. Und da dachte ich, naja, das ist... Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das nicht verstanden, dieses Gebet. Später habe ich mir sagen lassen von fortgeschrittenen Devotees, so fühlt Bhaktivinoda Thakur. Das ist nicht, dass er das jetzt so, naja, jetzt schreiben wir mal so, als wäre man gefallen und so. Nicht? Der fühlt so, der empfindet das, diese Reue. Und da habe ich dann gedacht, in meinem eigenen Leben, ich bin also gut, das kann ich jetzt akzeptieren, ich bin sehr, sehr gefallen. Und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, yes, lustvolle Neigungen tauchen auch im Herzen auf. Mir ist plötzlich bewusst geworden in dem Augenblick, yes, ich finde auch manchmal Freude daran, anderen weh zu tun. Und dann kam das wie eine Bombe. Also so geht das ja nun wirklich nicht weiter, Sachida, dazu habe ich, also hier muss ja was passieren jetzt endlich und so weiter. Und tut es einem leid und dann fängt man an. Ich würde euch mal empfehlen, dieses Gebet hier, Gopinath auf Seite 40 von den Weichen Songs of the Vaishnava Acharya. Gopinath Mama Nive. Wir haben es auch vertont in der Nityananda Band. Haben die Devotees mich gebeten, kannst du nicht da reinsprechen in Englisch den Text? Im Studio habe ich gesagt, ja, was soll ich denn beten? Weil ich wusste schon, das ist ja mein Gebet hier, das ist ja klar. Und sagten die fang doch an mit, oh Gopinath, you are my only hope. Therefore I have taken no words than one andere. Oh, Gopinath. Tut euch diese Aufnahme mal kulturell zu Gemüte führen. Die ist sehr tief. Kann man auf dem Nityananda Tape 2 nehmen. Auch ein dezenter Werbeblock. Zu bestellen in unseren Tempelshops. Auf diese Weise. Lies mal den Text, Priya Krishna. Dann wirst du denken, ja, wenn Bhaktivinoda das fühlt, was denn mit mir? Und dann wirst du plötzlich dieses Aha-Erlebnis haben. Oh, es muss was geschehen. Wir beten die Gebete der vorangegangenen Acharyas. Denn sie geben uns die Sicht, die Dinge zu erkennen, wie sie sind. Und dann kommt plötzlich eine Verwirklichung. Reue ist eine schwierige Sache, weil es heißt, die Fassade einzuhauen. Der Kali Jugling ist der experteste Fassadenbauer. Er hat riesen Firmen dazu da. Sein Geist ist die erste Firma. Ständig beschäftigt. Es sind tausende von Angestellten drin. Hat sich auch dieser Firma verkauft, der Fassadenbaufirma. Sie sah irgendwann einmal ein, dass die zu stark ist, diese Fassadenbaufirma, und dass man deswegen nicht bestehen kann in einer dezenten Entfernung. Also hat sie eine Koalition mit diesem Fassadenbaufirma eingetreten. Das Schwierigste für den normalen Menschen, sich seine Fehler einzugestehen. Ich kenne das von Devotees, also man kann auch von mir selber auch, man sieht nicht, was man verkehrt macht. Kann man nur, wenn man mal ein bisschen Gopinath singt. Und dieses Gebet spricht Krishna Chandra. Einstürzen zu lassen. Einstürzende Fassaden. Kann man, ey, das ist eigentlich mein nächstes Gedicht, jetzt bin ich poetisch aufgelegt. Ja. 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 Aber auch die Gegenwart. Er sagt es ja noch immer, er spricht im Gegen. Ich bin, er sagt nicht, ich war, sondern er sagt, ich bin. Ja. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut, danke. Was geschehen kann mit dieser Reueübung ist, dass man in ein fürchterliches Selbstmitleid hineinfällt. Das ist sehr oft so bei den Christen. Sehr oft. Also dieser Bereich Reue ist ja, das wird da ja auch behandelt. Das ist verkehrt. Krishna ist ja für die, Lord Chaitanya Mahaprabhu ist ja für die Gefallensten erschienen. Es besteht ja unglaubliche Hoffnung. In den Gebeten von Narottamdas Thakur sagt er, der hört nicht auf mit seinem Bhakti-Yoga, sondern er sagt, also du bist Patita Pavana, der Retter der Gefallensten. Ich bin der Allergefallenste, deswegen habe ich als erstes Anrecht. Total freudig. Ja, okay, ich bin gefallen, aber du das Leid, das ist wichtig. Und er sagt, ich bin ja der Erste. Krishna ist da. Lord Chaitanya ist da für die Gefallenen. Das ist nicht so, dass man sagt, ach, ich habe ja keine Chance. Ach, ich bin ja so daneben. Ich bin die Inkarnation aller minderwertigen Aktivitäten. Ich bin schwach, gefallen und so weiter und so fort. Das ist diese materielle Form, wo man sich versteckt in dem zugeschlossenen Zimmer der Depression. No, man erkennt das und dann volle Kraft voraus, weil die Hilfe von Lord Chaitanya da ist. Gopal. Ist das zufriedenstellend beantwortet? In diesem Gefühl, dass man etwas bedauert, liegt eine unglaubliche Power. Ihr werdet sehen, plötzlich ist die Hollywood-Fassade weg, wenn man dieses Bedauern kommt. Wenn es jetzt spürt. Das geht so wie im Südindien gibt es eine Praxis. Man nimmt einen ölgetränkten Vorhang zu Jamashtami, hängt ihn vor die Deities und dann, wenn Darshan ist, zündet man den Vorhang an und es geht hoch und dann hat man Darshan. Finde ich unglaublich gut. Allerdings für die Freiluft, ist es geeignet. Ne? So geht das, was uns von Krishna hindert, unsere eitle Selbsttäuschung auch weg, wenn wir das Feuer der, das uns einfach leid tut, weggehen. Und dann bist du Krishna so nah, wenn man sich einen Fehler eingesteht. Das war schon so als Kind so. Ich war unglaublich kreativ und unglaublich ich habe in Streichen gelebt. Also es gab keine Minute, wo ich nicht schon wieder was Neues ausgeheckt hatte und war also laufend in Lebensgefahr vor lauter Energie und so weiter. Und ab und an musste mein Vater einfach mich versohlen, weil es ging einfach nicht weiter. Das wurde zu wild. Nicht und sagt, also es tut mir leid, ich mache dich schrecklich gerne, aber Hose runter und dann patsch, 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 patsch. Lass mich warten, bis ich groß werde. Aber danach fühlte ich mich blendend immer. Das weiß ich noch immer. Weil es war, wenn es berechtigt war. So, das ist tatsächlich da, wenn man anerkennt, dass man seine Fehler anerkennt. Im spirituellen, besonders im spirituellen Leben. Habt ihr das noch nie gehabt, wenn jemand zu euch wirklich gepreacht hat und gesagt hat, also, wenn du mich fragst, hier ist mein Spiegel, und ihr euch in dem Spiegel erkennen konntet, zuerst aber dann, oh ja, okay, ja, okay, danke, jetzt müssen wir mal was beenden. Und hat man die Kraft, weil Krishna einem die Kraft gibt, wie er es hier sagt, die Potential Power ist Penance. Diese Reue muss sich aber wirklich ausdrücken, das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht von der Reue in die Tat gehen, wird nichts passieren. Wir müssen, wenn wir sagen wie die Christen, ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wenn wir nicht von der Reue wirklich zur Tapper gehen, eine Entsagung mal praktizieren in unserem Leben, mal auf was verzichten, dann wird diese Potential Power nicht, werden die nicht teilhaftig werden. Also ich sage jetzt mal, dass wir von den modernen Heutzutage werden wir diese Kraft nicht bekommen. Ist sie dann beantwortet schon, oder? Yes. Hingabe zu Krishna ist die Lösung hier. Hingabe kann aber nur in kleinen Schritten geschehen. Wir müssen immer ein bisschen mehr hingeben. Und das ist sehr nektarhaft. Man muss Projekte haben. Wie schon gesagt, du darfst nicht aufhören zu fragen. Mache ich alles okay? Ist alles richtig so? Wir unter den älteren Devotees machen das. Wenn immer wir zusammenkommen, wir wissen das, wir überprüfen das. Du, ich predige manchmal so. Ist das okay? Du, dies ist jetzt meine Art, mich zu verhalten. Du, wenn Schüler, ich habe Schüler und das ist für mich die Herausforderung dieses Lebens. Ich bin so, kann ich was verbessern? Und so, wenn man aufhört, man sollte nie aufhören zu fragen, dann wird es niemals aufhören, dass Antworten kommen. Unsere Sache ist, unser Fehler ist, global, wir haben nicht genügend Angst vor Maya. Wir denken, das kriegen wir schon hin. Also. Also wirklich. Der beste Autofahrer, das hängt jetzt nicht mit dir zusammen, also wir wissen ja, du bist ein Autofahrer, aber der beste Autofahrer ist der, der Angst hat, einen Unfall zu machen. Wisst ihr das? Ashokumar, den ich als den besten Autofahrer ansehen kann, hatte immer Angst. Der war so ein sensibler Autofahrer. Aber er konnte die wildesten Fahrmanöver machen. Also wir sind immer bei Rot über die Ampeln. Er wusste genau, wenn es geht, nicht? Und wenn es nicht geht. Und einmal hat er Vishnupad zum Flughafen gebracht und da musste er fahren wie ein gesenkter Vierbeiner. Nicht? Und ist also durch alle Autofahrerkonventionen gebrochen, die es gibt. Und Vishnupad war wie festgehalten und hat sich gewundert, wie man so schnell fahren kann. Also da ist Niki Lauda ein Anfänger gewesen dagegen. Nicht? Aber wenn man Angst hat, kann man das. Predigen habe ich auch gemerkt. Wenn man so dieses gewisse flaue Gefühl vor einer Lecture im Bauch hat, dann wird sie was. Dann kann man das Publikum mitreißen. Und wenn man denkt, naja, ich habe hier mein Konzept, ist ja no problem für mich, habe es schon jetzt vielleicht mehrere tausend Male gemacht. Vom Programm, du weißt, wenn wir unsere Nityananda-Programme machen, du hast es vielleicht mal gemerkt, vor den wirklich Guten sterben wir alle vor Aufregung. Ich meine, ich tue das durch meine Bursche-Kurse Art überspielen, um die anderen nicht anzustecken, weil wenn die mitkriegen würden, wie ich flippern würde, dann würde es nur, also ich hätte ja erwartet, immer den. Aber dann werden die Programme was. Dann kommen die Leute raus aus ihren physischen Körpern, springen dir in ihrem spirituellen Körper entgegen. Nicht? Dann ist es Ekstase. Dann bringt man die Herzen in Wallung, die Halle zum Kochen, zum Überkochen. Nicht? Das ist, man muss Angst haben und denken, oh, ich kann das nicht, das kann schief gehen. Krishna, wenn du jetzt nicht hilfst. Nicht? Ernst, das ist ein Tipp für ein guter Predigen. Wenn du stirbst vor Aufregung vor dem Programm, dann bist du schon durch. Dann ist es gelaufen, dann ist es gut, weil Krishna dann hilft. Du musst dich natürlich an Krishna wenden. Das ist wichtig. Nicht einfach nur sterben und fünfmal auf Klo sein. Gut, Priya Krishna. Ich werde mal gerade fragen, haben wir mit Mate die? Nein. Priya Krishna, du hast die letzte Frage für heute. Ach so, Neid. Darüber habe ich jetzt nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, Neid kann man nicht in Krishnas Dienst stellen. Wie man Neid jetzt aufgibt. Im siebten Kanto heißt es durch eine spirituelle Sicht. Nicht? Die Neid ist gekommen durch eine materielle Sicht oder von Krishna getrennte Sicht. Und Neid kann nur durch eine spirituelle Sicht. Wenn du jetzt zum Beispiel auf jemanden neidisch bist, musst du sehen, oh, er ist eigentlich eine spirituelle Seele. Eigentlich ein Devotee. In einem physischen Körper halt, mit bestimmten Verhaltensweisen, die jetzt gerade nicht mit meiner Biochemie zusammengehen möchte. Neid wird von Yudhishthira beschrieben als ein Kummer des Herzens. Man denkt, der andere hat etwas, was man nicht hat. Stimmt aber gar nicht. Krishna akzeptiert jeden. Und jeden Dienst, ob man kocht, ob man auf Straßensanketan geht, ob man predigt, ob man den Tempel sauber wischt oder Plätzchen, Krishna-Plätzchen verteilt. Krishna akzeptiert den Dienst von unbegrenzten Lebewesen als gleichwertig, wenn er mit Hingabe ausgeführt wird. Es ist gar nicht angebracht, neidisch zu sein. Gut, wir wollen hier enden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.